Kurvenschubser Folge Nummer 3. Moin, moin und Glück auf. Moin, André.
Moin, moin Micha.
Ja, wir sind bei Folge Nummer 3 angekommen und nachdem wir in der letzten Folge schon ein Thema zum Arbeitsmarkt besprochen hatten, nämlich die Gender Earnings Gap, bleiben wir dem Themengebiet treu. Wir wollen heute wieder ein bisschen über den Arbeitsmarkt sprechen, allerdings über ein etwas anderes Thema. Bevor wir das machen, fällt mir gerade ein, ich muss noch mal eben zur letzten Folge kurz was nachreichen. Eine Sache hatte ich nämlich vergessen. Also zunächst einmal hattest du ja ein Forschungsprojekt dargestellt, das ihr selber durchgeführt habt. Dazu habe ich, bis dann diese Episode hier veröffentlicht wird, in den Shownotes noch das entsprechende Arbeitspapier verlinkt. Und außerdem hatte ich vergessen, in der Folge noch was anderes zu erwähnen. Und zwar war Anfang des Jahres ein Arbeitspapier herausgekommen, das durchaus eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und zwar hatten Wissenschaftler von Uber, also dem, wie nennt sich das, die Rideshare, das Rideshare-Unternehmen, aus, ich denke mal, Kalifornien. Die haben so eine wissenschaftliche Abteilung und haben zusammen, ich glaube, mit Leuten von der Stanford-Universität, haben sie die geschlechterspezifische Verdienstdiskrepanz oder Verdienstlücke analysiert. Da will ich jetzt gar nicht groß was zu erzählen, sondern nur erwähnen, dass ich das entsprechende Arbeitspapier in den Shownotes verlinkt habe zur letzten Folge. Das ist ganz interessant. Und außerdem hat Freakonomics Radio, ein englischsprachiger Ökonomie-Podcast, die haben dem Ganzen eine komplette Folge gewidmet. Die habe ich auch verlinkt. Die ist dementsprechend auch interessant, die kann man sich mal gut anhören. Also im Wesentlichen haben die festgestellt, also das Arbeitspapier hat festgestellt, dass es bei Uber, also Uber verwendet ein Bezahlsystem, das die Geschlechter der Fahrer überhaupt gar nicht in Betracht zieht und somit würde man vielleicht vermuten, dass es dort gar keine Gender Pay Gap gibt und trotzdem gibt es eine unerklärte Gender Pay Gap von ungefähr 7%. Allerdings haben sie es geschafft, diese praktisch komplett zu erklären. Also die ist dann zurückzuführen auf drei verschiedene Faktoren. Zwei davon haben im Wesentlichen mit der Erfahrung der Fahrer zu tun. Also die haben damit zu tun, welche Strecken diese Fahrer wählen, beziehungsweise zu welchen Uhrzeiten oder Tageszeiten oder an welchen Tagen sie ihre Fahrten anbieten. Und der dritte Faktor hat einfach damit zu tun, dass die männlichen Fahrer im Schnitt ein bisschen schneller fahren als die weiblichen Fahrer. Und ja, wie gesagt, das ist verlinkt und schaut euch das mal an, wenn euch das interessiert. Und ja, damit können wir dann zum eigentlichen Thema dieser Folge kommen. Und eine andere Sache noch, ich lade diese Folgen ja immer bei Auphonic hoch, um da um die Audioqualität noch ein bisschen zu verbessern. Und was da passiert ist, dass da auch noch ein Transkript erstellt wird von dem, was wir hier sagen. Und die Spracherkennung ist einigermaßen dürftig, würde ich behaupten. Und ich hatte Anfang der letzten Folge, hatte ich gesagt, die Kieler Kurvenschubser. Da hat diese Sprachausgabe Tequila Kuchenschubser rausgemacht. Also wir müssen uns überlegen, ob wir...
Das war dann der nächste Podcast.
Genau. Ne? Oder wir benennen diesen hier irgendwann um. Gut, also wie dem auch sei... wie ich gerade schon mal sagte, wir wollten heute wieder über ein Arbeitsmarktthema sprechen. Und zwar ganz konkret über den flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland. Das ist ein Thema, das mich an sich interessiert. Ich habe da nicht weiter was mit zu tun. Aber ich wollte einfach für mich selber schon länger mal nachgeschaut haben, ob es irgendwelche empirischen Studien dazu gibt, wie der Mindestlohn in Deutschland sich in erster Linie auf die Arbeitslosigkeit ausgewirkt hat. Und Da habe ich diese Folge jetzt mal zum Anlass genommen, um genau das zu tun. Also wir haben vielleicht erstmal ein paar Sachen zum Mindestlohn. Also es gibt ja auch Mindestlöhne, die in Tarifverträgen definiert sind, aber was ich jetzt eben meine, ist der flächendeckende Mindestlohn in Deutschland. Eingeführt wurde der zum 1. Januar 2015 und es gibt eine Mindestlohnkommission. Ich habe das mal nachgeschaut. Also diese Mindestlohnkommission ist wohl in erster Linie dazu da, zu entscheiden, ob und wenn ja, wie stark der nominale Mindestlohn angepasst wird an die Inflation beziehungsweise an die Entwicklung anderer Löhne. Und diese Kommission hat einen Vorsitzenden sowie drei Vertreter der Arbeitnehmer und drei Vertreter der Arbeitgeber. Und dazu kommen dann noch zwei Wissenschaftler, wobei die beiden Wissenschaftler aber nur beratend tätig sind. Und ich habe da mal reingeschaut, der Präsident des IFO-Instituts, heißt der Clemens Füst oder Clemens Fußt, weißt du das?
Ich glaube, er wird Füst ausgesprochen.
Füst. Ja. Der ist einer von den beiden Wissenschaftlern. Und also wie gesagt, 2015 wurde der Mindestlohn eingeführt und damals betrug er 8,50 Euro pro Stunde. Und die Höhe dieses nominalen Mindestlohns wird üblicherweise alle 2 Jahre angepasst. Also 2017 wurde er das erste Mal angepasst. Ja, da wurde er von 8,50 Euro auf 8,84 Euro erhöht. Das ist, also darüber entscheidet dann eben diese Mindestlohnkommission. Das war damals eine Erhöhung um 4%. Und was ich gelesen habe, ist, dass sich diese Erhöhung des Mindestlohns, die richtet sich nicht nach der Inflation, sondern es gibt vom Statistischen Bundesamt gibt's einen Tarifindex, der die Entwicklung der Tariflöhne in Deutschland bemisst. Und der ist wohl maßgeblich dafür, wie sich der Mindestlohn entwickelt. Und diese Mindestlohnkommission kann, wenn sie gute Gründe dafür sieht, von dieser Vorgabe des Tarifindexes abweichen. Ne, also wenn wir zum Beispiel in eine Rezession schlittern und die Arbeitslosigkeit ansteigt, dann sehen die darin möglicherweise einen guten Grund, um um den Mindestlohn vielleicht nicht so stark zu erhöhen, wie der Tarifindex das nahelegen würde.
Ist denn auch theoretisch eine Senkung gesetzlich möglich?
Ich vermute mal, ja. Also ich habe mir das nicht genauer angeguckt, aber wenn die Tariflöhne im Schnitt sinken sollten, vielleicht in einer Phase der Deflation oder so.
Das wäre die Frage, ob Tariflöhne sinken können. Das würde ja voraussetzen, dass Arbeitnehmervertreter sich in solchen Verträgen auch auf nominelle zumindest Lohnsenkungen einlassen. Dann würde ich vielleicht eher den Impuls im nicht-tarifären Bereich sehen, dass man nur da sozusagen zum Beispiel als Folge von ja in der Tat dann vermehrte Arbeitslosigkeit einen Lohndruck sieht, einen zunehmenden, dass das eben dann auch zum Anlass genommen wird, über eine Absenkung des Mindestlohns Arbeitslosigkeit speziell im Segment der Niedrigqualifizierten abzubauen oder zumindest deren Anstieg zu verhindern.
Ja, das stimmt. Ich habe da tatsächlich, ich hatte das nur kurz bevor wir angefangen haben, das hier aufzuzeichnen, hatte ich mir nur noch mal einen Artikel angeschaut aus der Deutschen Handwerkszeitung, glaube ich. Den werde ich verlinken. Der erklärt so ein bisschen den Mindestlohn und der Artikel bezieht sich im Wesentlichen darauf, welche Anpassung des Mindestlohns jetzt für 2019 erwartet wird und was da jetzt genau die gesetzlichen Vorschriften sind, kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe also für 2019 wird jetzt wohl damit gerechnet, dass der Mindestlohn auf 9,19 Euro pro Stunde angehoben wird. Das hat damit zu tun, dass dieser Tarifindex wohl bereits erstellt worden ist und dieser Tarifindex oder veröffentlicht worden ist. Und diesem Tarifindex zufolge sind die Tariflöhne in den letzten 2 Jahren um 4,8% gestiegen. Mhm. Und das würde bedeuten, dass ab 2019 der Mindestlohn dann 9,19 Euro beträgt. Ist ein kleines bisschen kompliziert, weil bei der letzten Erhöhung in 2017, da wurde bereits eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst vorweggenommen. Das heißt, genau genommen werden hier die 4,8% auf nicht die 8,84 Euro draufgeschlagen, die, also was der aktuelle Mindestlohn ist, sondern die werden aufgeschlagen auf 8,77 Euro, um diese eine Tarifrunde im öffentlichen Dienst nicht doppelt mit zu berücksichtigen.
Okay. Ja.
Gut, aber die Sache mit dieser Indexierung oder mit dem Tarifindex, mir ist eingefallen, dass wir hatten ja mal über das Jahresgutachten der Wirtschaftsweisen gesprochen. Genau. Und da hatte ich erwähnt, dass in diesem Gutachten drin steht, dass die empfehlen, den Mindestlohn einfach entsprechend der Indexierung anzupassen. Also in der nächsten Runde jetzt in 2019. Und da waren wir uns nicht sicher. Da hatten wir gesagt, ja, Indexierung heißt vermutlich Anpassung an die Inflation.
Genau. Ja, ja.
Genau. Ja, also ich persönlich war glaube ich, von einem Preisindex ausgegangen, was der Tarifindex ja letztendlich auch ist, aber es ist kein Verbraucherpreisindex oder so, sondern eben Tariflohnindex.
Ja. Ja. Ich meine, die Frage dabei ist ja letztendlich, wollen auch Leute am unteren Ende, also auf dem Mindestlohnniveau, an Kaufkraftzuwächsen in der Ökonomie partizipieren oder nicht? Wenn man es einfach nur anhand der Veränderung im Preisniveau anpasst, würde es ja bedeuten, dass der Mindestlohn real betrachtet, also in Kaufkraftgrößen, mehr oder weniger derselbe bleibt im Zeitverlauf. Mhm. Während wenn man eben die Anpassung auf Grundlage von Entwicklung in Tarifverträgen vornimmt, wären ja Kaufkraftanstiege, die Arbeitnehmer regulär über Tarifverträge erhalten würden, dann auch sozusagen im Geringverdienerbereich verankert. Und das ist letztendlich, denke ich, eine grundlegende Frage, welche Art von Anpassung man vornehmen möchte.
Ja, genau. Ja, und selbst wenn man sich für die andere Alternative entscheidet, also selbst wenn man den Mindestlohn an einen Preisindex koppeln würde, ist die Frage, welchen Preisindex nimmt man? Also nimmt man so einen Standard-Verbraucherpreisindex, der das Preisniveau eines durchschnittlichen Verbrauchers bemisst, oder nimmt man vielleicht einen Preisindex, den man vielleicht auch extra dafür erstellt, der eher die Lebenshaltungskosten eines Geringverdieners bemisst als die eines durchschnittlichen Konsumenten. Ja, weil Geringverdiener ja größere Teile ihres Einkommens verkonsumieren, ja, und weniger sparen und einfach ein anderes
Konsumverhalten. Oder höherer Anteil des Einkommens, der für Miete verbraucht wird.
Ja, anteilig, genau. Ja.
Genau, ja, anteilig natürlich, ja, ja. Aber es gibt ja nun mal gewisse Fixkosten, die eben auch nicht so stark mit dem Einkommen schwanken.
Ja, genau. Gut, also es gibt, ich habe mir das jetzt alles auch noch nicht angeschaut, aber die Mindestlohnkommission hat eine Webseite, also unter mindestlohn-kommission.de. Da gibt es ein paar Informationen, da ist auch irgendein Mindestlohnrechner verlinkt auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Außerdem, ich werde noch mal ein YouTube-Video verlinken, in dem der Mindestlohn in ein paar Minuten erklärt wird. Das fand ich ganz hilfreich. Wie gesagt, mich interessiert dieses Mindestlohnthema und ich war erst ein bisschen skeptisch, ob man überhaupt ob man überhaupt schon empirische Studien zu dem flächendeckenden Mindestlohn in Deutschland findet, weil es den ja erst seit 2015 gibt. Und es gibt einige andere, auch europäische Länder, die schon seit langem so einen Mindestlohn haben. Aber ich habe dann mal geschaut und es gibt auch zu Deutschland schon ein paar Studien. Vieles von dem scheint noch nicht veröffentlicht worden zu sein, also nur als Arbeitspapier, aber noch nicht in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Und ja, außerdem ist mir, also dass der Mindestlohn 2015 eingeführt wurde, ist ja das eine, aber beschlossen wurde er noch früher. Und man würde ja wohl erwarten, dass die Arbeitgeber oder vielleicht auch Arbeitnehmer hier und dort sich schon vorher an solche neuen gesetzlichen Regelungen anpassen. Also wenn du weißt, dass der Mindestlohn kommt, zumindest als Arbeitgeber, dann triffst du vielleicht schon ein paar, oder du nimmst vielleicht schon ein paar Veränderungen vor, bevor er tatsächlich eingeführt worden ist. Ne?
Klar, gerade im Hinblick auf die Frage, wen ich einstellen möchte, für wen ist das relevant letztendlich?
Genau.
Und was bedeutet das für meine Kostenentwicklung?
Ich erinnere mich, das war wahrscheinlich 2014, da hat die Bundeskanzlerin, ich glaube, die hatte ein Gutachten von, ich weiß nicht wem, entgegengenommen und hatte sich damals darüber gewundert, dass da schon Auswirkungen des Mindestlohns beschrieben sind. Und sie sagte, wie kann das denn sein, dass es schon Auswirkungen gibt, wenn der Mindestlohn noch gar nicht in Kraft getreten ist. Ja, ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Ich finde das gar nicht so unplausibel. Na gut, wie dem auch sei. Wir müssen vielleicht noch mal kurz eine Sache erläutern, die ich den Studenten auch immer oder auf die ich die Studenten eingangs auch immer hinweise, weil wir jetzt ein Arbeitsmarktthema behandeln. Und zwar hat das damit zu tun, was Ökonomen meinen, wenn sie von einem Arbeitsangebot und wenn sie von einer Arbeitsnachfrage sprechen. Zumindest im deutschsprachigen Raum ist das ein bisschen verwirrend, weil wir so Wörter haben wie Stellenangebote oder Arbeitsangebote. Aber aus ökonomischer Sicht sind die Anbieter auf dem Arbeitsmarkt die Individuen oder Haushalte, die ihre Arbeitskraft den Arbeitgebern oder Arbeitgeber sollte ich jetzt nicht sagen, weil dann wird es wieder verwirrend, ne? Aber die Individuen oder Haushalte bieten ihre Arbeitskraft an. Also die Arbeitskraft ist das, was auf dem Arbeitsmarkt gehandelt wird und nachgefragt wird sie eben von Privatunternehmen oder von der öffentlichen Hand, also vom Staat. Genau. Und das, was da gehandelt wird, ist eben nicht die Arbeitsstelle, sondern die Arbeitskraft und die wird ja dann auch dementsprechend belohnt, also in entgegengesetzter Richtung fließt dann da ein monetärer Strom, um eben für dieses Arbeitsangebot zu kompensieren. Ne?
In der Hinsicht kann man ja wirklich sagen, dass die deutschen Bezeichnungen Arbeitnehmer und Arbeitgeber genau falsch rum gewählt sind, weil also es ist ja dann eigentlich der Beschäftigte, der seine Arbeitskraft gibt und das Unternehmen nimmt sie. Wenn man das in der Form definieren würde, wäre auch in der deutschen Sprache gleich deutlich klarer, was mit Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage gemeint ist.
Ja, da müssten wir mal eine Initiative starten, dass es komplett umgekehrt wird. Also, ja, halte ich für nicht sehr erfolgsversprechend.
Nein, das Gute ist ja auch in der Ökonomie, du kannst ja da auch die Marktzeiten umdefinieren, wenn du das möchtest.
Ja.
Insofern ist es dann oft einfacher, die Terminologie in der Wissenschaft zu verändern, als zu sagen, in der Alltagswelt für Begriffsanpassungen zu werben.
Würde bedeuten, dass wir hier einen negativen Preis haben. Also ist dann auch, macht es dann auch schwierig, ne?
Streng genommen, ja.
Naja, gut. Also das, was mich am Mindestlohn eigentlich am ehesten interessiert hätte, wäre die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit. Und die Vermutung sieht ja immer so aus, dass eine Erhöhung des Lohnes, ja, möglicherweise durch die Einführung eines Mindestlohnes, also eine Erhöhung des vorherrschenden Lohnes, dazu führt, dass die Arbeitslosigkeit steigt. Und das ist, wenn man das neoklassische Modell des Arbeitsmarktes sich anschaut, dann wird da üblicherweise davon ausgegangen, dass das Arbeitsangebot steigend ist im Preis. Also in diesem Fall würde das bedeuten, dass die Haushalte umso mehr Arbeit anbieten, je höher der Lohn ist, den sie dafür bekommen. Während die Nachfrage fallend ist im Preis, also umso teurer Arbeit ist, umso höher der Lohn ist, desto weniger Arbeit wird von den Unternehmen und vom Staat nachgefragt. So, und wenn das so ist, dann würde das natürlich bedeuten, dass infolge einer Lohnerhöhung das Angebot steigt und die Nachfrage zurückgeht. Das heißt, die Lücke zwischen den beiden, also der Angebotsüberschuss, nimmt zu und der Angebotsüberschuss auf dem Arbeitsmarkt ist eben die Arbeitslosigkeit.
Oder genauer gesagt die unfreiwillige Arbeitslosigkeit, müsste man ja auch sagen. Weil wir in dem Fall ja wirklich von einem Markt ausgehen, in dem Anbieter freiwillig ihre Arbeitslosigkeit anbieten. Das heißt, hier wären die rausgerechnet, die sich vielleicht formell arbeitslos melden, aber eigentlich gar kein Interesse haben, gar keinen Anreiz, ihre Arbeitskraft anzubieten. Insofern denke ich, kann man dieses Differential auch nicht unbedingt mit einer formellen, offiziellen Arbeitslosenquote gleichsetzen. Plus natürlich auch die Tatsache, dass da im Grunde ja auch eine Art von stiller Reserve drinstecken kann. Also sprich, wenn es infolge eines solchen Überschussangebotes dazu kommt, dass einige Leute eben keine Stelle abkriegen, kann das ja auch dazu führen, dass sie eben den Arbeitsmarkt formell verlassen, also inaktiv werden. Zum Beispiel eben, die sich jetzt nur noch um ihre Familie, ihren Haushalt kümmern oder frühzeitig in Rente gehen auch, sich also vom Erwerbsmarkt offiziell verabschieden, obwohl sie eigentlich, wenn sie Aussichten auf eine vernünftige Stelle hätten, durchaus bereit wären, noch weiter zu arbeiten.
Und der umgekehrte Fall eben an sich genauso, ne? Also
genau.
Ein umgekehrter Fall wäre auch vorstellbar. Ja. Wobei, also haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber also wenn wir von Arbeitslosigkeit sprechen, dann meinen wir ja nicht sämtliche Individuen, die keiner bezahlten Arbeit nachgehen, ja, sondern wenn Ökonomen von Arbeitslosigkeit sprechen, dann meinen sie den Anteil der Erwerbspersonen, die erwerbslos sind. Und Erwerbspersonen sind eben nur die Leute, die ihre Arbeitskraft auch tatsächlich anbieten. Also Leute, die
genau
das nicht tun, also Rentner, Schüler, Studenten, die sind eben keine Erwerbspersonen, weil sie üblicherweise Vollzeit beschäftigt sind mit Rente, Schule, Studium. Und die können dann eben auch nicht arbeits- bzw. erwerbslos sein, weil sie ihre Arbeitskraft gar nicht erst anbieten.
Genau, und dann gibt es eben noch die sogenannte stille Reserve, also Leute, die sich aus verschiedensten Gründen aus der Erwerbsbevölkerung erstmal zurückgezogen haben, also weder arbeitslos gemeldet sind, noch einer Beschäftigung nachgehen, die aber durchaus physisch und psychisch in der Lage wären, einer Beschäftigung nachzugehen und auch dazu bereit wären, wenn die Bedingungen am Markt besser wären. Und diese stille Reserve, die würde ich eben ökonomisch betrachtet auch noch zu diesem Überschussangebot am Markt zählen, weil es im Grunde eben auch sozusagen verhinderte Anbieter von Arbeitskraft sind, die durchaus noch den Markt beobachten und eben auch in der bereit wären, ihre Arbeitskraft anzubieten, unter anderen verbesserten Bedingungen.
Ja, also das Ganze ist halt unheimlich komplex, ja, und dazu kommt ja auch noch, dass es ja nicht einen deutschen Arbeitsmarkt gibt, sondern Arbeitsmärkte sind üblicherweise, also zumindest in vielen Branchen, regional stark begrenzt, Arbeitsmärkte lassen sich nach Qualifikationen differenzieren und so. Und im Kontext des Mindestlohnes sprechen wir ja von Geringverdienern, und das ist ein Segment des Arbeitsmarktes, wo ich persönlich mir äußerst unsicher bin, ob Arbeitsangebot und Nachfrage tatsächlich so reagieren, wie ich das gerade beschrieben habe. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Einführung eines Mindestlohns, also sagen wir mal ein Anstieg des Lohnes von 8 Euro auf 8,50 Euro, mit der Arbeitsnachfrage gar nicht so viel macht, weil wir da vielleicht von Tätigkeiten sprechen, die schlichtweg notwendig sind, also Reinigungskräfte etc. Oder vielleicht sollte ich nicht sagen schlichtweg notwendig, sondern das sind vielleicht Tätigkeiten, wo die Nachfrager jetzt nicht besonders preiselastisch sind, also wo sie nicht besonders
stark sind. Aber ich denke, du hast schon recht, das ist eben ein Punkt, also gewisse Dienstleistungen, jetzt an den Reinigungs- oder Sicherheitsbereich zum Beispiel denken, da ist, denke ich, die Flexibilität, was die Manpower anbelangt, begrenzt. Ich meine, also Maschinen gibt es in dem Bereich ohnehin nicht oder zumindest nicht an den entscheidenden Stellen. Und der Bedarf ist ja letztendlich dann auch vorgegeben. Insofern würde ich auch davon ausgehen, dass eigentlich die Sensitivität der Arbeitsnachfrage zumindest in den beschriebenen Bereichen, relativ begrenzt ist. Dementsprechend dann natürlich auch die Marktreaktion, wenn es jetzt zu staatlich induzierten Lohnerhöhungen kommt.
Ja. Ja, und nicht nur die Nachfrageseite. Ich glaube, also bei der Angebotsseite ist es wahrscheinlich ähnlich. Wenn ich mir vorstelle, sagen wir mal, du hast eine alleinerziehende Mutter oder so, die hat die hat einen Minijob oder irgendwie eine Teilzeitstelle. Und da ändert sich jetzt der Stundenlohn. Ja, also ich bin mir nicht sicher, wie die Leute dann darauf reagieren. Also wenn ich mir vorstelle, der Stundenlohn wird ein bisschen gesenkt, ja, dann wäre doch eine denkbare Reaktion die, dass diese Mutter sagt, okay, wenn ich jetzt pro Stunde noch weniger verdiene, als ich bisher schon verdient habe, ja, dann muss ich halt irgendwie mehr arbeiten, weil ich muss halt zusehen, dass ich über die Runden komme und ein bestimmtes Einkommen brauche ich einfach. Also da könnte ich mir vorstellen, dass die Leute mehr anbieten, wenn der Lohn zurückgeht. So, aber wenn der Preis dann wieder steigt, weiß ich nicht, würde man dann sagen, ja gut, wenn ich jetzt mehr bekomme als vorher, dann biete ich weniger Arbeit an, jetzt möchte ich weniger arbeiten. Oder sagt man, ja gut, jetzt kriege ich sogar noch mehr pro Stunde, jetzt lohnt es sich erst recht und jetzt erhöhe ich mein Arbeitsangebot.
Genau, das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Hatte ich eben auch schon überlegt, wollte jetzt nicht gleich intervenieren, aber es ist ja nicht so ganz sichergestellt, dass eine Arbeitsangebotskurve wirklich monoton ansteigend verläuft, also ansteigend im Lohnsatz. Und zwar haben wir da ja auch mikroökonomisch betrachtet zwei gegensätzliche Effekte erstmal. Also zum einen kann Lohnerhöhung natürlich bedeuten, dass sozusagen Freizeit, also das Nichtarbeiten, teurer wird. Dadurch entgeht ja der betreffenden Person mehr Geld pro Stunde, in der sie nicht arbeitet. Der Effekt für sich genommen würde durchaus zu einer positiv geneigten Angebotskurve führen, sprich, dass mehr gearbeitet wird, wenn der Lohn steigt. Auf der anderen Seite ist es, wie du eben schon angedeutet hast, ja aber auch so, dass ein höherer Lohn bei gegebenen Arbeitsaufwand dazu führt, dass das Einkommen schon steigt. Und wenn jetzt ein Haushalt eben der Meinung ist, dass, ein gewisses Einkommen ausreicht, um die Konsumwünsche zu befriedigen, um alle zu ernähren, die dann eine Rolle spielen, kann das durchaus auch zur Reaktion führen, dass das Arbeitsangebot reduziert wird, weil jetzt eben weniger Arbeitsstunden notwendig sind, um auf dasselbe Einkommensniveau zu kommen. Das wäre sozusagen dann der Einkommenseffekt, mikroökonomisch ausgedrückt, einer Lohnerhöhung. Und der Substitutions-, also der erste beschriebene Effekt und der Einkommenseffekt wirken in dem Fall eben in der Tat gegensätzlich.
Ja, ich habe in der Wikipedia gesehen, dass die Kritik, dass das neoklassische Modell auf den Arbeitsmarkt nicht so wirklich anzuwenden ist. Das geht wohl zurück auf Walter Eucken, einer, mit dem ich bisher nicht allzu viele Berührungspunkte hatte. Also ich kenne mich da jetzt nicht weiter aus.
Ja, da gilt ja gemeinhin so als der Begründer der sogenannten ordoliberalen Schule in Deutschland. Das ist so eine Schule, die den Staat nicht als Akteur auf dem Spielfeld der Kräfte sieht, aber eben durchaus als Schiedsrichter. Das ist so die zentrale Philosophie. Das heißt, es muss einen gewissen institutionellen Rahmen geben, den der Staat durch Gesetze absichert. Aber innerhalb dieses Rahmens soll dem freien Spiel der Kräfte, der Marktakteure Genüge getan werden, ohne dass es jetzt unmittelbar zu staatlichen Interventionen in die Märkte kommt.
Ja. Wie hast du diese Schule gerade genannt?
Ordoliberal nennen die sich.
Ah ja.
Die hatte eben durchaus bedeutenden Einfluss, als es nach dem Zweiten Weltkrieg an die theoretische Begründung der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ging.
Gut, dann würde ich sagen, komme ich mal zum eigentlichen Arbeitspapier, das ich gefunden habe. Und zwar, wie gesagt, ich habe ein bisschen gesucht und habe letztendlich, also dieses hier ist auch bisher in keinem Journal veröffentlicht, aber ich fand es ganz interessant. Und zwar ist es ein Arbeitspapier, das Wissenschaftler vom RWI in Essen, das ist das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung, glaube ich, also die haben das geschrieben, und zwar 2007, und das ist in den RWI-Materialien, das ist wohl deren Arbeitspapierserie, damals erschienen. Also die Autoren heißen Bachmann, Dürich, Frings, Höckel und Martinez Flores. Und das Arbeitspapier heißt Minijobs nach Einführung des Mindestlohns, eine Bestandsaufnahme. Also es geht nicht ganz allgemein um den Mindestlohn, sondern ganz konkret um den Mindestlohn im Bereich geringfügiger Beschäftigung. Mhm. Also das Papier verlinke ich natürlich. Das findet man. Ach so, ich glaube, ich habe mich gerade vertan. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich da reingeguckt habe. Ich glaube, es ist doch schon in einem Journal erschienen, sehe ich gerade. Ich habe es mir jetzt nicht genau aufgeschrieben. Da kostet das aber 30 Euro. Und kennst du dieses Unpaywall Add-on? Sagt dir das was?
Nee.
Das ist ein Add-on für Chrome und den Firefox. Also für die beiden Browser. Und wenn du das Add-on bei dir installiert hast und du irgendwo auf eine Paywall triffst, also bei wissenschaftlichen Zeitschriften, dann wird dir rechts im Fenster so ein kleiner Button angezeigt. Vorausgesetzt, dass dieses Add-on eine frei zugängliche Version dieses Papers kennt. Mhm. Und das ist in diesem Fall ist das so. Also mir wurde das dann angezeigt und das hatte ich, glaube ich, vorher tatsächlich noch nie. Ich habe das jetzt schon längere Zeit installiert, aber habe das tatsächlich vorher nie nutzen können. Jetzt wurde mir das Ding angezeigt und wenn man dann da draufklickt, dann wird man umgeleitet. Und zwar leiten die einen dann zum Econ Store. Das ist eine Datenbank der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften hier in Kiel. Und genau, da ist das eigentliche Arbeitspapier verfügbar, das man aber auch über die Webseite des RWIs bekommt. Also wie gesagt, RWI-Materialien heißt die Serie. Gut, also ich verlinke das alles. So, zu dem Arbeitspapier an sich. Was die gemacht haben, ist, die haben zwei Befragungen durchgeführt. Und zwar haben sie zum einen 2208 Arbeitnehmer befragt und zum anderen 1750 Arbeitgeber. Und zwar alle in Nordrhein-Westfalen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung. Mhm. Also das sind insgesamt ungefähr 4000 Befragte. Und sie führen an, dass diese Stichprobe zunächst einmal repräsentativ ist für NRW. Und außerdem ist die Studie, die sich ja nur auf NRW bezieht, wiederum repräsentativ für Deutschland, weil die Struktur im Bereich geringfügiger Beschäftigung ist vielleicht einfach aufgrund der Größe des Landes im Bundesdurchschnitt oder in der Nähe des Bundesdurchschnitts. Und in diesem Papier ist dieser Sektor mal beschrieben. Also es gibt 7,4 Millionen Minijobs in Deutschland, eine ganze Menge ist. Das sind 20% der Beschäftigten. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das gemessen wird, weil ein Minijob kann ja auch ein Zuverdienst sein für jemanden, der selbstständig ist oder so. Also das ist nicht dasselbe wie 7,4 Millionen Leute, die nur einen Minijob haben. Das sind jetzt Details. Von diesen 7,4 Millionen Minijobs haben 62,6% oder andersherum, 62,6% der Befragten in dieser Studie sind Frauen. Also wir haben einen Frauenanteil von ja so grob an die zwei Drittel schon, nicht ganz. Und was eben sehr oft vorkommt, ist, dass das Frauen sind, für die dieser Minijob der Haupterwerb ist, wo der Partner aber Vollzeit arbeitet und somit der Hauptverdiener ist. Ja. Das leuchtet auch ein, wenn wir nochmal uns in Erinnerung rufen, was diese Minijobs überhaupt sind oder beziehungsweise wann sie ins Leben gerufen wurden. Das geht alles zurück auf die Agenda 2010 und die Überlegungen bei der Einführung dieser Minijobs war zunächst einmal, dass man den Arbeitnehmern und Arbeitgebern mehr Flexibilität bieten möchte. Die Arbeitgeber können Leute beschäftigen mit wenigen Wochenstunden, die sie als Helfer oder Springer einsetzen können, die sie recht flexibel einplanen können. Und für die Arbeitnehmer
sollte mehr Flexibilität geschaffen werden. Ne? Weil ursprünglich war es ja zumindest ja auch mal so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass Sozialabgaben komplett gestrichen waren. Oder?
Du meinst vorübergehend? Oder heute immer noch?
Also heute denke ich nicht mehr im vollen Umfang. Gibt es da nicht irgendwie eine Regelung, dass irgendwie Pauschalbeträge gezahlt werden?
Also die Rentenkasse? Ja, der Arbeitgeber zahlt Pauschalbeiträge.
Genau.
Also ein Pauschalbetrag Lohnsteuer, meines Wissens. Und in die Sozialversicherung auch irgendein Pauschalbetrag, glaube ich, ja. Ja. Wobei da bin ich mir, ja gut, ob es jetzt ein Pauschbetrag ist oder nicht, ist jetzt nicht weiter wichtig, aber ja. Der Arbeitgeber zahlt auf jeden Fall was. Als Arbeitnehmer kann man sich davon befreien lassen. Ne? Also du kannst dir du kannst den Arbeitnehmeranteil zahlen, musst du aber nicht. Also zum Beispiel ein Student, der nur für ein paar Monate mal einen Minijob annimmt und beschließt, ich brauche jetzt erstmal das Geld und möchte meinen Arbeitnehmeranteil nicht zahlen, der braucht den eben auch nicht zu zahlen und dann bekommst du halt brutto wie netto dein Gehalt ausbezahlt. Aber der Arbeitgeber muss trotzdem ein bisschen was abführen. Ja, genau. Neben der Flexibilität war ein anderer Grund für die Einführung der Minijobs die Möglichkeit des Zuverdienstes. Also die Obergrenze für den monatlichen Verdienst war eingangs bei 400 Euro. Die wurde in der Zwischenzeit, also 2013 wurde die erhöht auf 450 Euro. Das heißt, im Monat kann man maximal so viel im Rahmen eines solchen Minijobs verdienen. Mhm. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, zwei Minijobs parallel zu haben oder so. Ne? Aber im Rahmen eines Minijobs ist das eben die Obergrenze. Und Zuverdienstmöglichkeit und Flexibilität bedeutet natürlich, dass das etwas ist, was der Vereinbarkeit von Familie und Beruf dient. Ein anderer Grund für die Einführung war, dass man sich von diesen Minijobs versprach, dass sie eine gewisse Sprungbrettfunktion bieten. Also die Hoffnung sah so aus, dass Leute, die es nicht schaffen, ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis zu bekommen, dass die erstmal anfangen, so einen Minijob zu arbeiten. Und wenn sie sich da einmal eingearbeitet haben, dass sie dann vielleicht übernommen werden in eine, ja, vielleicht sogar sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ja, aber
quasi als Sprungbrett, speziell für solche Beschäftigte, die vielleicht aus Sicht der Arbeitgeber zu unproduktiv erscheinen, um ihnen gleich eine vollwertige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzubieten, ja. Die aber sozusagen sich dann über solche Jobs bewähren können. Und letztendlich dann auch in reguläre Beschäftigungsverhältnisse vordringen können.
Genau. Vielleicht auch einfach zu riskant. Also, weil du sagtest, als zu unproduktiv erscheinen. Also,
Es muss ja auch einen Grund geben. Also, warum eben die betreffenden Personen, wenn das die Motivation ist in dem Fall, warum die betreffenden Personen bisher keine reguläre Beschäftigung bekommen haben. Anders sieht es natürlich aus, wenn eher dann die begrenzte Zeit, die grundsätzlich für Beschäftigung zur Verfügung steht, eine Motivation ist, um nur geringfügige Beschäftigung anzutreten.
Ja, genau. Und für die Arbeitgeber sollte das noch einen gewissen Kostenvorteil darstellen, wobei in dieser Studie hier beschrieben ist, dass also viele Arbeitgeber haben wohl angegeben, dass die Kosten dabei keine so gravierende Rolle spielten. Also ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es unterm Strich gar nicht so günstig ist, Minijobber anzustellen. Also in bestimmten Situationen sicherlich, aufgrund der Flexibilität etc. Aber wenn die Einarbeitung neuer Mitarbeiter mit hohen Kosten verbunden ist zum Beispiel, dann möchte man als Arbeitgeber vielleicht nicht so viel Fluktuation haben oder nicht so viele Leute, die nur ein paar Stunden die Woche arbeiten.
Genau, das hatten wir ja letzte Woche auch im Kontext des Gender Pay Gaps diskutiert. Dass sozusagen die zusätzlichen Kosten, die geringfügige Beschäftigung verursacht, eben auch ein wichtiger Faktor für Arbeitgeber sein kann.
Ja.
Dass eben das Aufsplitten von Vollzeitstellen in Teilzeitstellen oder sogar in geringfügige Beschäftigung immer auch mit zusätzlichem Aufwand verbunden ist, was die Koordination, auch die Einarbeitung von Arbeitskräften anbelangt.
Ja, und also durch die Einführung des Mindestlohns ist dieses Kostenargument ja ohnehin abgeschwächt worden. Ne? Also wenn der Mindestlohn eben die Kosten dieser Minijobber noch weiter anhebt, dann ist dieser Kostenvorteil, wenn er überhaupt mal existierte, durch den Mindestlohn jetzt noch geringer. Und dann war, was ein paar oder was wohl viele Arbeitgeber auch noch angegeben haben, ist, dass sie diese Minijobs anbieten, weil es Wunsch der Arbeitnehmer ist. Was ja dann eigentlich nahelegen würde, dass da doch eine gewisse Sprungbrettfunktion vorliegt. Ne? Also wenn die Arbeitnehmer sich wünschen, dass sie nur geringfügig beschäftigt werden.
Ja gut, da frage ich mich halt, wer sich das von den Arbeitnehmern wirklich wünscht. Ob das dann nicht doch eher diejenigen sind, die bewusst auch eine geringfügige Beschäftigung angetreten haben, weil sie eben nicht die Zeit oder den Willen haben, Vollzeit zu arbeiten. Bei denen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein 450-Euro-Job ihren Vorstellungen entspricht. Ja. Weil es eben auch dann wieder letztendlich eine relativ unkomplizierte Form der Beschäftigung ist. Ob das auch für diejenigen gilt, die sozusagen über den Umweg die geringfügige Beschäftigung in den formellen Arbeitsmarkt wieder eindringen wollen, das ist die Frage.
Ja, also ich habe das hier so verstanden, dass ich weiß gar nicht, ob die Arbeitnehmer in der Befragung das auch so angegeben haben. Ich meine, da stand, dass die Arbeitgeber das so angegeben haben, dass diese geringfügige Beschäftigung Wunsch der Arbeitnehmer ist. Und nicht der Arbeitnehmer, die neu eingestellt werden, sondern der Leute, die bereits Mitarbeiter sind, dass es wohl viele gibt, die gar nicht mehr arbeiten möchten und denen die entsprechende Stundenzahl ausreicht. Ja, gut. Dann ist, was mir gar nicht so ganz klar war, das muss ich noch einmal erwähnen, ist, dass formell geringfügig Beschäftigte die gleichen Rechte haben wie andere Mitarbeiter auch. Also als geringfügig Beschäftigter hat man ein Anrecht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, auf bezahlten Urlaub etc. Und also laut dieser Studie hat sich die Situation bei der Gewährung dieser Rechte sogar noch verbessert durch den Mindestlohn. Ich weiß jetzt nicht genau, warum das so sein sollte, aber das wurde so beschrieben. Hat mich vielleicht deshalb ein bisschen gewundert, weil hast du schon mal irgendwie einen Minijob gehabt?
Naja, gut. Ich war ja auch studentische Hilfskraft.
Ja.
Das war ja auch letztendlich ein Minijob.
Ja. Genau.
Wobei ich da dann auch noch unterhalb der damals noch 400 Euro war, weil ich nicht so viele Stunden hatte.
Ja. Ja, gut, muss man ja. Also, wenn du mehr verdienen würdest, wär's ja kein Minijob mehr. Also, das ist ja die Obergrenze, oder was meinst du?
Ja, aber eben auch unterhalb dieser Obergrenze deutlich.
Ach so, deutlich darunter.
Ja, gut, jetzt ganz genau weiß ich es nicht mehr, aber es waren vielleicht dann so 300 im Monat.
Ja, ich habe. Also studentische Hilfskraft war ich auch mal. Das war ein Minijob, aber ich hatte auch noch zwei, drei andere. Und deswegen ist mir das mit diesen Rechten der Minijobber aufgefallen. Also bei mir war es, also ich hatte neben der Hiwi-Tätigkeit habe ich in einer Kaffeerösterei gearbeitet, also wo in erster Linie Kaffee verpackt wird. Also ich habe die meiste Zeit an der Maschine oder im Lager gestanden, habe da über zwei verschiedene Teilzeitfirmen gearbeitet und dann hatte ich also Gaarden ist ein Stadtteil von Kiel, habe ich in meiner Autowaschstraße gearbeitet während des Studiums und so. Das waren alles Minijobs. Und meine Erfahrung, also sagen wir mal so, mit bezahltem Urlaub oder so war da nichts, sondern da wurde einfach, also vertraglich festgehalten war mein Stundenlohn. Also ich spreche jetzt nicht von dem Hiwi-Job, aber bei den anderen, da war festgehalten war mein Stundenlohn und da wurde ich recht flexibel eingeteilt für die eine oder die andere Schicht. Und dann wurde zugesehen, dass ich jeden Monat normalerweise nur so viel arbeite, dass ich unter 400, beziehungsweise, oder nee, 400 Euro waren es noch, dass ich unter 400 Euro bleibe. Aber mit Urlaub war da nicht. Also wenn ich Tage frei haben wollte, wenn ich nicht gearbeitet habe, dann habe ich halt die Stunden nicht gemacht und habe da auch nichts gezahlt bekommen. Und Urlaub war da einfach nicht. Aber gut, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall weiß ich nicht, krank geworden bin ich nicht, beziehungsweise, oder falls ich mal krank war einen Tag, dann hat halt jemand anders die Schicht übernommen und dann wirst du halt nicht dafür bezahlt. Gut, also ich meine, das, ja, also ich meine, wenn da draußen Leute zuhören, die solche Minijobs haben, also wenn ihr, ja, vielleicht informiert euch mal, falls es da irgendwie Handlungsbedarf geben könnte. Ich wurde über meine Rechte auch nie aufgeklärt oder so, ne? Das ist, das war auch so eine Sache. Ich hatte ja gerade gesagt, dass die Intention hinter der Einführung dieser Minijobs unter anderem die Flexibilität war. Ja, und meine Erfahrung ist eben die, dass wenn du irgendwo neu hinkommst, also wie gesagt, das eine Mal habe ich oder zweimal habe ich über Teilzeitfirmen gearbeitet, dann wirst du da in so einen neuen Betrieb geschickt und die sagen dir einfach nur hier, zieh dir, was weiß ich, Ohrringe ab, wenn man Ohrringe getragen hat oder vielleicht so ein paar grundlegende Sachen. Da vorne kannst du wieder eine Tasche lassen oder so und dann geh einfach mal hinten ins Lager, die erklären dir schon, was du zu tun hast. Und da wird man nicht groß eingearbeitet. Also ich habe lange Zeit nicht gewusst, dass es da so einen riesen Behälter Oropax gab, dass es Gummihandschuhe gab und so. Bei der einen Firma habe ich keine Arbeitsschuhe gekriegt mit Stahlkappe und all so ein Kram. Also der Punkt ist, wenn Minijobber den Betrieben eine gewisse Flexibilität bieten, kann das natürlich bedeuten, dass sie recht viele Leute einsetzen, von denen aber jeder nur recht wenig arbeitet. Und es kann bedeuten, dass die recht viel Fluktuation in ihrer Arbeitnehmerschaft haben. So, und dann ist es vielleicht nicht so überraschend, dass solche Sachen wie eine vernünftige Einarbeitung dann auf der Strecke bleiben, sondern dann heißt es einfach, mach mal, du lernst es schon so mit der Zeit.
Na, dann, ja, wenn du es halt nicht lernst, dann holen wir uns einen anderen, nach dem Motto. Ne?
Ja, genau. Na, dann musst du einfach, wenn dann mal die Maschinen stillstehen oder wenn in der Autowaschstraße mal gerade kein Auto kommt, ja, dann kannst du kurz mit deinem Kollegen schnacken. Ja, und dann lernst du halt mit der Zeit irgendwie so ein paar Dinge und dann sagt er dir, guck mal, da vorne gibt's Oropax oder so. Ja, gut, aber ja, das sind so Dinge, die hätte ich früher wissen müssen. Aber ehrlich gesagt, das ist, also die Situation, in denen ich diese Minijobs hatte, war ich glücklich, dass es die Möglichkeit gab. Also von der tatsächlichen Arbeitsrealität dann mal ganz abgesehen, aber als Student war ich glücklich, dass es die Möglichkeit gab, da was dazu zu verdienen.
Ja, ja, weil du ja auch gar nicht die Absicht hattest, Vollzeit zu arbeiten.
Genau.
Ja. Insofern denke ich, muss man das eben sehr stark aus der individuellen Perspektive heraus betrachten. Klar, Leute eben, die von vornherein auf eine geringfügige Beschäftigung setzen, für die ist das auf jeden Fall, denke ich, eine sehr gute Lösung. Die Frage ist aber halt, ob es wirklich zur Aktivierung derjenigen beiträgt, die man ja eigentlich auch mit dem Gesetz helfen wollte, nämlich denjenigen, die bisher eben nicht den Fuß in die Tür gekriegt haben beim offiziellen Arbeitsmarkt, die aber gerne Vollzeit arbeiten würden oder zumindest mehr, als sie es jetzt in einem Minijob tun.
Ja, ich habe, also ich meine, im Heavy-Job war es alles recht unproblematisch. Also ich weiß, ich hatte das war natürlich während des Studiums, da hatte ich irgendwie 38 Stunden im Monat und ich habe das dann so gemacht, dass ich einfach jeden Freitag dahin gegangen bin, habe irgendwie 8 Stunden gearbeitet und dann musste ich irgendwie einmal im Monat noch irgendwie einen halben Tag zusätzlich machen oder so. Und dann kam ich halt hin und hatte die Stunden, die vertraglich vereinbart waren. Aber in den anderen Betrieben, da war die Situation natürlich ein bisschen so eine andere. Es war auch viel, ich habe auch viel auf Abruf gearbeitet, ne? Also es gab offiziell keine Bereitschaft, aber es kam sehr oft vor, dass eine Schicht anfing und einfach die Leute nicht aufgetaucht sind, die eingeplant waren. Mhm. Und wenn das jetzt, wenn das die Nachtschicht ist, die um 22 Uhr begann oder die Spätschicht um 14 Uhr, dann rufen die auch mal kurz an, ob man nicht einspringen kann. Ja, bei der Frühschicht um 6 Uhr haben sie das, glaube ich, nicht gemacht. Aber das ist mir sehr oft passiert, dass irgendwie um 14:45 mittags das Telefon klingelte. Hier, der und der ist nicht aufgetaucht, kannst du mal eben einspringen. Und dann ist aber schon klar, die Schicht endet um 22 Uhr. Und umso schneller ich jetzt da bin, desto mehr Stunden kann ich arbeiten und desto mehr verdiene ich. Aber ich muss halt erstmal hinfahren und ja, aber wenn ich das nicht mache, ist das halt eine Schicht, die ich nicht arbeiten kann, dann verdienst du halt auch nichts, ne? Also, und ich, ja, also ich muss sagen, wenn man da längere Zeit drauf angewiesen ist, ist das sicherlich sehr, sehr unbefriedigend, wenn das nicht das ist, was man eigentlich möchte. Also wenn man keine geringfügige Beschäftigung sucht, sondern eigentlich was in Vollzeit. Ne? Und dann ist, wenn du in einer Fabrik oder im Lager arbeitest, so wie ich mit vielen anderen zusammen, die waren damals größtenteils in einer anderen Situation als ich, dann ist Gesprächsthema Nummer 1 unter den Kollegen, wenn dann mal die Maschinen stillstehen oder in einer Pause oder so, wo es gerade irgendwie Arbeit gibt oder andere Arbeit gibt. Und könnten wir Ewigkeiten drüber sprechen. Aber stelle ich mir, wenn man das oder wenn man davon ausgehen muss, dass man das viele Jahre lang macht, ist das, glaube ich, sehr, sehr unbefriedigend bei mir. Ich war immer in einer recht privilegierten Situation, in dem Sinne, dass es immer eine vorübergehende Sache für mich war und es nie dramatisch gewesen wäre, wenn ich den Job verloren hätte. Ne? Also zum Beispiel diese Waschstraße in Garden hier, bei der ich gearbeitet habe, das war 2005, 2006, also schon ein bisschen her, die haben mir bis heute nicht gekündigt. Ne? Also da hatte der Filialleiter hatte irgendwie wohl ein bisschen Gelder veruntreut und so und dann wurde der rausgeschmissen. Und dann hat die Zentrale, ich glaube aus Düsseldorf, die hatten dann versucht, einen Nachfolger zu finden und dann hatten sie noch ein paar Umbaumaßnahmen und so und irgendwie ging alles drunter und drüber. Und irgendwann wurde ich halt einfach nicht mehr eingeplant. Also ich habe jeden Freitag immer angerufen, wenn ich die nächste Woche arbeiten soll und irgendwann hieß es ja, nächste Woche brauchst du nicht arbeiten und so. Und irgendwann sagte mir einer von diesen, Filialleitern auf Probe, sagte mir, ja, sie bekommen demnächst von uns die Kündigung, konnte mir aber auch nicht sagen, warum, weil er mit der Entscheidung gar nichts zu tun hatte. Ich glaube, die haben irgendwie ein paar Studenten rausgeschmissen oder so. Keine Ahnung, aber diese Kündigung habe ich bis heute nicht gekriegt. Ja, und aber bei einem Minijob, also würde mich ja freuen, wenn die jetzt seit 12 Jahren für mich Abgaben zahlen, aber ich glaube es nicht.
Gut, kannst du ja mal nachfragen bei der Rentenversicherung.
Ja, ach stimmt, die müssten das wissen. Ja, nee, ja, ne? Zahlen die wahrscheinlich nichts. Ja gut, also jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Also zurück zum eigentlichen Papier. Also vor Einführung des Mindestlohns war es bei den Minijobs so, dass 50% der Minijobber unter 8,50 Euro verdient haben. Glaube ich gerne. Also ich erinnere mich an so Löhne von 6 Euro und, aber das ist auch schon ein bisschen her. Also vor Mindestlohn 50% der Löhne unter 8,50 Euro. Mhm. Und das sind verglichen mit anderen atypischen Beschäftigungen tatsächlich auch die geringsten Löhne. Also in Teilzeit oder bei befristeter Beschäftigung oder bei Zeitarbeit. Also
die geringsten Stundenlöhne meinst du jetzt?
Ja, genau. Genau. Ja, genau. Ja. Also die Stundenlöhne bei den anderen Arten atypischer Arbeit sind ein bisschen höher noch. Und so. Außerdem war hier noch beschrieben, dass also das bezieht sich jetzt auf die Situation sowohl vor als auch nach dem Mindestlohn, dass der Lohn, der den Minijobbern gezahlt wird, von den Eigenschaften der Arbeitnehmer wohl komplett unabhängig ist. Abgesehen vom Erwerbsstatus. So, also Erwerbsstatus bedeutet zum Beispiel, dass der Beschäftigte Student, Schüler oder Lehrling ist, beziehungsweise Azubi. Mhm. Diese verdienen recht wenig, also unter den Minijobbern jetzt. Das sind die Schlechtverdiener unter den Minijobbern. Hausfrauen und Männer, also Hausfrauen und Hausmänner, verdienen normal viel, die liegen im Durchschnitt. Ja, aber wie gesagt, von den Eigenschaften des Einzelnen sind die Löhne scheinbar unabhängig.
Wer liegt über dem Durchschnitt?
Weißt du das auch? Das wurde hier, habe ich mich auch gerade gefragt. Also entweder war es nicht beschrieben oder ich habe vergessen, das mir zu notieren, aber
Dass jetzt zu sagen, die Hausfrauen und Hausmänner da eher weiter oben liegen, wundert mich jetzt nicht so sehr. Weil letztendlich, die müssten ja nicht, ne? Also die haben ja dann irgendwo auch nicht so den Druck, dass sie jetzt da jeden Minijob annehmen müssen. Ja. Anders sieht es dann, denke ich, bei vielen Studierenden aus, die ihnen noch was dazu verdienen müssen, weil eben BAföG oder sonstige Unterstützung nicht ausreicht, um Miete und Lebenshaltungskosten zu decken.
Ja, vielleicht hat es auch mit der Anzahl der gearbeiteten Stunden zu tun, weil was da noch beschrieben ist, ist, dass der Lohn negativ korreliert ist mit eben der gearbeiteten Stundenzahl. Ne, das, falls du dich erinnerst, du hattest in der letzten Folge ja das Gegenteil beschrieben, genau, im Kontext des Gender Earning
Gaps. Das ist interessant, ja.
Ne? Aber das ist vielleicht hier auch gar nicht so verwunderlich, weil bei den Minijobs gibt es ja eben diese Obergrenze. Ne, und wenn ein Betrieb, ja, also hier steht eben noch, der Lohn hängt in erster Linie von der Situation im einzelnen Betrieb ab. So, und wenn der Betrieb nicht viele Leute beschäftigen möchte, die unterm Strich alle nur 200 Euro verdienen, sondern wenn die bestrebt sind, dass jeder fast 450 Euro im Monat verdient, ja, vielleicht kommt dann statistisch diese Korrelation zustande, dass da, wo die Leute ungefähr 450 Euro verdienen, dass da die Stundenlöhne ein bisschen geringer sind, weil man darf halt nicht über die 450 Euro hinausgehen. Und ja, vielleicht hat das einfach mit der Geschichte zu tun. Also wie gesagt, mein Hiwi-Vertrag, da standen 38 Stunden drin. Okay, das wäre jetzt noch nicht das Problem. Aber sagen wir mal, du hast immer Verträge über eine bestimmte Stundenzahl gehabt. Und dann gehst du vielleicht einfach hin und sagst, okay, jetzt rechne ich einfach aus, was der Stundenlohn sein muss, damit man bei dieser Stundenzahl auf 450 Euro kommt oder so. Ja, und vielleicht entsteht dadurch eben diese negative Korrelation.
Weiß ich. Das halte ich für absolut plausibel. Man muss ja auch dazu sagen, das sind ja die formell gearbeiteten Stunden letztendlich, oder? Oder sind das jetzt die Stunden, die jetzt subjektiv von den betreffenden Personen angegeben werden?
Naja, es basiert auf einer Befragung, von daher ist das vielleicht gar nicht so klar zu identifizieren.
Die Stunden sind, die im Vertrag stehen oder die effektiv gearbeitet wurden?
Ja. Naja, also die Arbeitgeber geben wahrscheinlich in erster Linie die im Vertrag angegebenen an. Ich weiß nicht, inwiefern Arbeitnehmer bei so einer Befragung die tatsächlich gearbeiteten Stunden angeben. Das ist auch noch ein Problem, weil die Berechnung, also wie der Mindestlohn korrekt zu berechnen ist, ist auch wohl gar nicht so hundertprozentig klar. Kann man sich ja vorstellen, dass das sehr kompliziert ist. Ne? Also es muss ja auch noch Richtlinien geben bezüglich der Arbeitszeit. Also was wird überhaupt als Arbeitszeit gewertet? Also ich kenne das zum Beispiel so, dass man sich erst umziehen muss und vorbereiten muss, bevor man sich dann einstempelt. Ne? Also bevor dann die Uhr anfängt zu laufen. Und ich kenne das auch so, dass man innerhalb einer 8-Stunden-Schicht eine vorgeschriebene 30-Minuten-Pause hat, für die man aber nicht bezahlt wird, ne, sondern am Ende kriegst du halt, werden dir 7,5 Stunden bescheinigt, die du gearbeitet hast, aber du musst eben die 8 Stunden da sein.
Mhm.
Okay, also streng genommen musst du in der Pause nicht da sein, aber was bleibt dir über, ne? Also, ja, also da ist scheinbar gar nicht so ganz klar, wie die Löhne da zu berechnen sind und ja, ich, ja, also
ja, und eben auch, wie gesagt, die Frage, ob das, was da im Vertrag steht, wirklich auch den tatsächlichen Arbeitsaufwand widerspiegelt.
Ja.
Es kann ja auch sein, dass sich dann der tatsächliche die tatsächliche Entlohnung insgesamt im Monat auch an den effektiven Arbeitsstunden orientiert. Auch wenn man jetzt vielleicht sagt, dass was jetzt die vertragliche Arbeitsbelastung anbelangt, da eine gewisse Abweichung existiert.
Ja. Ja, also ja, also das gibt es sicherlich, dass das nicht ganz übereinpasst. Ne? Also wenn der Mindestlohn jetzt noch 8,50 Euro wäre, ist ein bisschen leichter zu rechnen. Und sagen wir mal, du hast im Vertrag 50 Stunden stehen, dann sind das 425 Euro.
Mhm.
So, dann kannst du halt nicht mehr, ja gut, dann kannst du nochmal ungefähr 3 Stunden drauflegen. Ah gut, sind vielleicht so ungefähr 53 Stunden, die du arbeiten kannst. Wenn du mehr arbeitest, bist du über deinen 450 Euro. Also wenn du genau den Mindestlohn verdienst. Ja, dann kann es natürlich sein, dass du ja, dass du letztendlich dazu gezwungen wirst, mehr als die 53 Stunden zu arbeiten, aber unterm Strich bekommst du natürlich nur die 450 Euro ausgezahlt und der Stundenlohn liegt dann dementsprechend irgendwo unter dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn. Ne?
Ja.
Sowas kann es natürlich, ja, sowas hat es vielleicht auch vor dem Mindestlohn schon gegeben, aber so ein Mindestlohn schafft natürlich zusätzliche Anreize, ja, da die Verdienste oder die gearbeiteten Stunden nicht korrekt anzugeben. Ne?
Hm.
Komme ich gleich auch noch ein bisschen zu. Wir nähern uns so langsam dem Ende. Damit das hier nicht komplett ausartet, gehe ich mal weiter hier. So, also wie gesagt, 2015 wurde der Mindestlohn dann letztendlich eingeführt. Was ich nicht bedacht hatte, ist, dass wir ja ein Lohnabstandsgebot haben. Das heißt, durch die Anhebung der geringsten Löhne auf eben mindestens diese 8,50 Euro haben sich andere Löhne oberhalb der 8,50 Euro auch angehoben, ne, weil Lohnabstandsgebot. Also das war mir so nicht ganz klar. So, und unterm Strich sieht es so aus, dass die Minijobber 32,8 Stunden pro Monat arbeiten im Schnitt. Und die Mehrheit laut dieser Umfrage damit wohl auch recht zufrieden ist. Andererseits gibt es recht viele Leute, recht viele Arbeitnehmer, die wohl angegeben haben, dass sie mit dem Stundenlohn recht zufrieden sind, aber zu dem Stundenlohn gerne mehr Stunden arbeiten würden.
Mhm.
Also wie man es erwarten würde, ergibt sich hier natürlich ein sehr gemischtes Bild.
Aber das heißt, mehr Stunden im Rahmen ihrer geringfügigen Beschäftigung oder?
Das war jetzt nicht weiter beschrieben.
Okay.
Wahrscheinlich sowohl als auch.
Mhm.
Also gut, 32,8 Stunden im Schnitt ist natürlich schon ein bisschen was. Aber wenn du, naja, bei 8,50 Euro bist du da natürlich noch nicht an der Obergrenze. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es beides gibt. Ja, der durchschnittliche Verdienst bei den Minijobbern, der war 2012 noch bei 9,36 Euro und ist dann auf 10,63 Euro im Schnitt gestiegen. Also das ist ein Anstieg um 13,6% gegenüber 2012. Klingt erstmal nach einem ordentlichen Anstieg. Und 10,63 Euro liegt ja auch ja fast 2 Euro oder 1,79 Euro über dem aktuellen Mindestlohn von 8,84 Euro. Also ist schon mal, das ist schon mal ein, ja, eine gewisse Lücke. Aber dieser Anstieg gegenüber 2012, wenn man bedenkt, dass das ein Anstieg über mehrere Jahre ist, ja, ist vielleicht gar nicht so stark, wie auf den ersten Blick scheint. Ja. Also wie gesagt, 13,6%, aber wir sprechen hier von Jahren, in denen die Inflation jetzt auch nicht besonders hoch war. Ne? Von daher würde ich mal behaupten, dass es auch ein realer Lohnanstieg hier gewesen ist.
Über die Periode, ja, doch.
Ja.
Ja. Da war man ja meistens so knapp unter 2%, was Inflation anbelangt.
Ja. Ja, genau. Also hier sind ja jetzt auch noch Jahre dazwischen, wo wir bei 0,3 oder so lagen. Also ja, genau. Und knapp 15% der geringfügig Beschäftigten erhalten wohl genau den Mindestlohn von 8,50 Euro. Ach so, wahrscheinlich war die Befragung ist wahrscheinlich, vielleicht ist die aus 2015 oder 16, da war der Mindestlohn noch 8,50 Euro. Na, also knapp 15% verdienen eben genau diesen Mindestlohn. Dann ist es bei 12% der Minijobber wohl so, dass der Stundenlohn bei ihnen illegal unterschritten wird. Also, dass sie diese 8,50 Euro gar nicht verdienen. Ja, also zunächst einmal muss ich daran erinnern, dass in dieser Befragung, also in dieser Studie, im Rahmen dieser Studie wurden ja auch Arbeitgeber befragt. Von daher kann man vielleicht noch davon ausgehen, dass das die Realität leicht unterschätzt. Aber gut, in der Studie kommen sie eben auf 12%, was ja schon mal ganz, ganz erheblich ist. Ja, und das kann eben durch so Dinge zustande kommen, wie das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also ich war auf YouTube auf der Suche nach irgendwelchen Audioschnipseln oder so oder irgendwelchen Videos zum Mindestlohn. Bin da auf ein paar Reportagen irgendwelcher deutscher Fernsehsender gestoßen. Unter anderem erinnere ich mich an einen anekdotischen Bericht über einen Taxifahrer, der eben beschrieben hat, dass er nur die Stunden aufschreibt, die er auch tatsächlich arbeiten darf, um nicht über die Obergrenze zu wandern. Und weitere Stunden bleiben dann unbezahlt.
Ja, das ist natürlich auch eine faktische Aushebelung des effektiven Mindestlohns.
Genau. Ja. Gut, und zu guter Letzt war hier noch beschrieben, wie die Arbeitgeber ihr Verhalten angepasst haben an die Einführung des Mindestlohns. Und knapp die Hälfte aller Arbeitgeber in dieser Befragung hat angegeben, dass sie gar keine Änderungen vorgenommen haben. Ich vermute mal, dass nur Arbeitgeber befragt wurden, die auch tatsächlich Minijobber beschäftigen. Das würde in dem Fall also bedeuten, dass knapp die Hälfte der befragten Arbeitgeber auch vor dem Mindestlohn schon 8,50 Euro oder mehr gezahlt hat. Oder sie haben kurz vor der tatsächlichen Einführung das schon angepasst und haben dann gesagt, zum 1. Januar 2015 mussten wir gar nichts machen. Das kann natürlich auch sein.
Ja, und ich denke halt, nochmal darauf zurückzukommen, dass dieser ja doch recht hohe Reservationslohn, den sicherlich viele Minijobber aufweisen, als Reservationslohn, den Lohn oberhalb dessen überhaupt die Bereitschaft besteht, den Job anzutreten, grundsätzlich, dass der einfach relativ hoch ist bei vielen freiwilligen Minijobbern, die sozusagen gar nicht unbedingt jetzt zwangsläufig auf diese Art von Beschäftigung setzen, aber einfach noch etwas hinzuverdienen möchten oder das eben als konsequent als Ersatz für Vollzeitbeschäftigung ansehen, weil sie nicht so viel Zeit für den Arbeitsmarkt übrig haben, dass man die auch gar nicht mit so geringen Löhnen abspeisen kann, weil sie immer noch die Alternative hätten, dann eben zu Hause zu bleiben.
Ja, genau. Andererseits gibt es natürlich diejenigen, die man mit solchen Löhnen abspeisen kann, und knapp ein Drittel der Arbeitgeber hat angegeben, dass sie infolge des Mindestlohns oder der Einführung des Mindestlohns ihre Löhne tatsächlich erhöht haben. Also knapp ein Drittel.
Ein Drittel, das sind jetzt nicht nur diejenigen, die vorher weniger als 8,50 Euro gezahlt haben.
Das ist ein Drittel von allen.
Also auch, es können Arbeitgeber gewesen sein, die auch vor dem Hintergrund des Lohnabstandsgebots ihre Löhne dann nochmal angepasst haben im Zuge des Mindestlohns.
Genau, ja. Was wenige Arbeitgeber angegeben haben, ist, dass Minijobs durch sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ersetzt wurden. Ja, also dadurch, dass die Minijobs oder die Minijobber, die Arbeit der Minijobber teurer geworden ist, haben nur wenige dann beschlossen, okay, dann beschäftigen wir dich eben nicht mehr geringfügig, sondern du bekommst jetzt eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ja, also das haben scheinbar nur sehr wenige gemacht. 70% von den wenigen, die das angegeben haben, haben gesagt, dass sie allerdings andere Stellen aufgestockt haben. Also andere Stellen, also Teilzeitstellen zum Beispiel, haben sie auf Vollzeitstellen aufgestockt und haben dann möglicherweise im Austausch dafür Minijobs gestrichen.
Jetzt bewusst als Konsequenz der Einführung des Mindestlohns oder einfach allgemein im Zeitverlauf?
Da das eine Befragung ist, würde ich mal vermuten, dass sich das alles immer bezogen hat auf die Einführung des Mindestlohns. Ne? Ja. Also wenn, ja, wenn du jetzt kontextlose Daten hast, ist das natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber...
Ja, aber es ist ja die Frage, wie man dann die Fragen stellt. Ne? Es hätte ja auch gefragt werden können, ob sie sozusagen seit Einführung des Mindestlohns Teilzeit zu Vollzeitstellen aufgestockt haben. Ja. Das würde ja noch keine Kausalität implizieren.
Ja, das stimmt. Ja.
Anders wäre eben eine Frage, ob Arbeitgeber infolge des Mindestlohns eine Aufstockung vorgenommen haben.
Ja, ich erinnere mich nicht daran, dass das genauer beschrieben worden wäre. Mir ist gerade auch noch eingefallen, dass ich hatte sowas gesagt wie die Befragung, die im Rahmen dieser Studie durchgeführt wurde oder so. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob diese Befragungen tatsächlich für diese Studie durchgeführt worden sind oder diese Befragung oder die Ergebnisse dieser Befragung verwendet wurden für diese Studie, aber ursprünglich in einem anderen Kontext vielleicht erhoben wurden. Mhm. Ja, und ich habe jetzt keine näheren Informationen darüber, wie die Fragen genau aussahen. Mhm. Ja, also ich meine, das also mit der Sprungbrettfunktion ist da scheinbar wirklich nicht so viel, also die gibt's, die ist nicht sehr stark ausgeprägt, so wie es aussieht. Sonst könnte man ja denken, dass Minijobs direkt umgewandelt werden in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Aber ist wohl nur wenig vorgekommen. Ja. Genau, und das sind im Wesentlichen die Ergebnisse des Papiers. Insgesamt lässt sich das ganz gut lesen. Ist übrigens seit langer, langer Zeit mal wieder ein Arbeitspapier in deutscher Sprache gewesen, das ich gelesen habe, was ja recht selten vorkommt. Also der Punkt soll nur sein, das ist so ein Ding. Also solche Papiere sollten echt frei zugänglich sein, weil das, also ich habe den Journal-Artikel ja jetzt selber auch nicht gelesen. Ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr, welche Zeitschrift es war, aber eine deutschsprachige Zeitschrift. Ach so, okay. Und ich habe nur das Arbeitspapier gelesen und muss sagen, das lässt sich sehr gut lesen und lässt sich, das versteht, also man muss kein Ökonom sein, um das zu verstehen. Ne? Das lässt sich.
Das sehe ich auch so. Ich meine, es kann ja, ich weiß nicht, ob es im vorliegenden Fall so war, aber es kann ja auch so sein, dass sozusagen dieses Arbeitspapier wiederum auch das Nebenprodukt einer größer angelegten Studie war, die dann in Form eines Policy Reports erschienen ist. Und solche Reports sind ja typischerweise dann frei verfügbar, weil man damit auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung erzielen möchte in der Politikberatung. Natürlich auch zum Teil in der Interessenvertretung bestimmter Verbände. Ja. Sowas kommt ja auch häufiger mal vor. Also es geht uns am Institut auch dann schon mal so, dass dann aus dem Report letztendlich ein Working Paper entsteht und daraus dann im Idealfall ein gut platzierter Journal-Artikel.
Ja. Also wäre mir in diesem Fall jetzt nicht bekannt. Also alles, was ich gesehen habe, ist, dass das hier ein Arbeitspapier ist, was eben in diesem RWI-Materialien erschienen ist. Und dann wurde es, ich glaube, also das Arbeitspapier ist von 2017 und ich glaube, es war 2018, dass der entsprechende Artikel dann in der, ich glaube, es ist die Zeitschrift für Wirtschaftspolitik oder so, weiß nicht. Ich habe es verlinkt in den Shownotes, also da steht es.
Nicht der Wirtschaftsdienst oder?
Nee.
Okay.
Nee. Ja, also das ist so eine, ich hatte es ja schon gesagt, das Ding kostet, also bei der Zeitschrift kostet dieser Artikel 30 Euro. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange er ist, vielleicht 32 Seiten oder so. Lässt sich an sich gut lesen. Da sollte man als Steuerzahler, der die Forschung letztendlich finanziert hat, nicht nochmal zur Kasse gebeten werden. Und vor allem sollte der Preis nicht 30 Euro sein.
Nee, weil ich meine, also auf Mindestlohnniveau musst du da ja 4 Stunden für arbeiten, dir so einen Artikel leisten zu können.
Ja, so ist es. Genau. Habe ich mal, es ist eine blöde Anekdote. Ich hatte bei dem einen Minijob in der Kaffeefabrik, da gab es halt immer Spinte und jeder hat ein Vorhängeschloss mitgebracht, um seine Wertsachen in einem Spind einzuschließen. Und irgendwann hatte ich mal die Sachen von einem Kollegen bei mir mit eingeschlossen und habe irgendwie hatte er mich dabei ein bisschen abgelenkt. Ich habe nicht aufgepasst und habe den Schlüssel zu meinem Vorhängeschloss halt mit eingeschlossen. Und als mir das auffiel, bin ich dann hin zu einem anderen Kollegen, also zum Maschinenführer, meinte, hier, ich habe meinen Schlüssel wohl mit eingeschlossen, kannst du mir mal den Spind aufknacken. Er hat dann eine große Zange geholt, hat das Vorhängeschloss einmal durchgeknipst. Ich habe dann nochmal meinen Perso rausgekramt, habe ihm gezeigt, dass es tatsächlich mein Spind war. Und auf jeden Fall zu dem Typen, dessen Sachen nicht mit einschließen wollte, meinte ich dann ja wieder eine halbe Stunde umsonst gearbeitet, weil ich diese 4 Euro, die ich für das Schloss bezahlt hatte oder was, hatte ich sofort in Arbeitszeit umgerechnet. Und das war halt ungefähr eine halbe Stunde. Hat mich da ein bisschen geärgert. Aber gut, fiel mir dabei nur gerade ein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das Ding mal zu.
Genau. Ist aus meiner Sicht ein sehr wirtschaftspolitisch, aber auch gesellschaftlich bedeutendes Thema. Letztendlich wirklich zu eindeutigen Rückschlüssen zu kommen, würde man als Ökonom ja sagen, bräuchten wir einfach noch längere Zeit rein. Sprich, es müsste noch so ein bisschen Zeit ins Land gehen, um dann wirklich sozusagen beurteilen zu können, ob diese Einführung 2015 einen einschneidenden Effekt hatte auf die Entwicklung an den Arbeitsmärkten.
Ja.
Sonst ist es natürlich auch immer so, dass sowas auch durch andere Effekte überlagert werden kann. Und um das wirklich separieren zu können, auch statistisch, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit benötigt werden, um dann längere Zeitreihen zu haben, die dann wiederum geeignet sind, um da auch eindeutig Effekte isolieren zu können.
Was natürlich jetzt schon möglich ist, ist der internationale Vergleich. Ich hatte ja gesagt, dass ich überlegt hatte, mir vielleicht Studien aus anderen Ländern anzuschauen, also die Niederlande, Frankreich, Großbritannien, sicherlich auch die skandinavischen Länder. Die haben ja alle schon seit langem flächendeckende Mindestlöhne und da wird es auch Studien zu geben.
Genau.
Ja. Also
das ist sicherlich richtig. Gut, da kann man natürlich wieder fragen, wie ist das mit der Vergleichbarkeit von Ländern? Das ist ja auch so ein bisschen ein Endogenitätsproblem aus meiner Sicht, dass natürlich auch die Einführung eines Mindestlohns oder die Frage, wann ein Mindestlohn eingeführt wurde, wie lange es ihn schon gibt, ja auch so ein bisschen was mit der Beschaffenheit der Arbeitsmärkte zu tun hat in dem jeweiligen Land, auch mit der gesellschaftlichen Einstellung, denke ich, gegenüber Arbeit. Und dass das natürlich wiederum auch einen Einfluss hat auf die Entwicklung von Löhnen, von Beschäftigung und Arbeitslosigkeit. Dass ich glaube, so ein nackter, deskriptiver Ländervergleich könnte auch irreführend sein. Aber natürlich ist es nichtsdestotrotz wichtig, da auch international zu schauen, in welchen Ländern sich wie der Mindestlohn ausgewirkt hat.
Ja, ich meine, also bevor so ein Mindestlohn eingeführt wird oder auch wenn über die Erhöhung eines Mindestlohnes debattiert wird oder vielleicht eine Erhöhung des realen Mindestlohnes sogar, dann wird ja gerne so ein Schreckensszenario an die Wand gemalt, dass es zu riesiger Arbeitslosigkeit oder zu einem starken Anstieg der Arbeitslosenquote führen würde. Und wenn man jetzt, auch wenn es ein internationaler Vergleich ist, wenn man jetzt, weiß ich nicht, 10 verschiedene Länder hat oder alle OECD-Länder mit einem Mindestlohn oder so und man findet wirklich nirgendwo wirklich starke Evidenz dafür, dass ein Mindestlohn vor allem wenn er so gering ist wie jetzt im Falle Deutschlands, dass er wirklich nirgendwo zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit führt. Ja, also irgendwann wird das Argument dann schwierig.
Na klar, und wie du schon sagst, ich meine, die Pauschalität der Aussage, die ist einfach auch schon irreführend. Ich meine, es kommt eben entscheidend darauf an, wie hoch dieser Mindestlohn ist, relativ zu dem allgemeinen Lohnniveau im jeweiligen Land. Ja. Und natürlich auch, wie dann damit zusammenhängt, allgemein die Lohnverteilung in der Erwerbsbevölkerung aussieht.
Ja, und selbst wenn es die Arbeitslosigkeit erhöhen würde, kann man natürlich dann auch darüber diskutieren, ob wir nicht trotzdem einen solchen Mindestlohn haben möchten und wir in dem Kontext dann eben auf den Sozialstaat setzen, der dafür sorgt, dass die Leute, die eben zumindest vorübergehend keine Arbeit haben, dementsprechend aufgefangen werden. Ne? Also wenn man sich als Gesellschaft einig darüber ist, dass bestimmte Löhne einfach zu geringe Löhne sind und dass dafür niemand arbeiten sollte. Also finde ich, ist das ein valides Argument. Also es ist vor allem also bei der Arbeitsteilung, die wir mittlerweile haben, ist es ja vollkommen normal, dass wir ein gewisses Maß an Arbeitslosigkeit haben. Ne? Also das, was wir als strukturelle oder natürliche Arbeitslosigkeit bezeichnen, ja, die ist ja schon längst nicht mehr zu vernachlässigen. Ja. Also ist da eben sehr wichtig, wie man umverteilt.
Genau, ich denke, gesellschaftlich heißt ja Arbeitsteilung auch nicht nur Teilung von Arbeit zwischen der Erwerbsbevölkerung, zwischen den Personen der Erwerbsbevölkerung, sondern auch allgemein in der Bevölkerung. Das heißt, es mag durchaus eben auch eine Gruppe geben, von der man jetzt sagen kann, dass es eigentlich am besten ist, wenn sie nicht arbeiten gehen und dann eher von anderen finanziert werden, weil sozusagen im Vergleich betrachtet deren Produktivität doch vielleicht zu gering ist, aus dem einen oder anderen Grund.
Wobei das ist auch, es gab, glaube ich, irgendwie so einen ganz kurzen O-Ton von, ich weiß nicht, wer das ist, aber irgendwer hat sich in dem Kontext wohl so geäußert, dass es einfach Leute gibt, deren Produktivität oder Wertgrenzprodukt, müssten wir genau genommen sagen, also deren Wertgrenzprodukt ist gar nicht 8,50 Euro, sondern es liegt da drunter. Mit anderen Worten, wenn wir einen Mindestlohn von 8,50 Euro einführen, finden die halt keine Arbeit. Da würde ich persönlich dann sagen, das ist vielleicht weniger dem Arbeiter geschuldet, sondern einfach der Arbeit als solches. Ne? Also ich hatte ja gerade gesagt, dass im Bereich geringfügiger Beschäftigung die Lohnhöhe sich kaum durch die Eigenschaften des einzelnen Arbeiters erklärt. Hm. Also ich würde vermuten, dass die Produktivität oder das Wertgrenzprodukt sehr stark beeinflusst wird von der Art der Tätigkeit und weniger davon, wer diese Tätigkeit jetzt ausübt. Ne? Also so einfache Arbeiten wie was ich beschrieben hatte, also irgendwie die Vorwäsche in einer Autowaschstraße oder so oder an einer Maschine zu stehen und schwere Kartons auf Paletten zu stapeln. Das ist eine recht einfache Arbeit und wie produktiv man dabei ist, das hat in erster Linie mit der Maschine zu tun, die einem die Pakete liefert. Ja.
Genau. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Man kann jetzt eben nicht die Produktivität einer Person oder auch eines Produktionsfaktors allgemein gesprochen nicht losgelöst von den Rahmenbedingungen betrachten. Ja. Und da ist eben auch entscheidend, was investiert wurde, was der Stand der Technologie ist. Es mag ja sein, dass zum heutigen Stand der Technologie bestimmte Personen eben nicht die Produktivität aufweisen, aber wenn man sie in ein anderes technologisches Umfeld integrieren würde, was ja, denke ich, im Zusammenhang mit Digitalisierung wieder ein ganz anderes Themenfeld, aber nichtsdestotrotz ja auch zukünftig zunehmend wichtig, sicherlich der Fall sein wird, dass sich deren Produktivität auch ganz anders eventuell entfalten kann.
Ja, genau. Wir hatten übrigens gerade wieder ein paar kurze Aussetzer. Sind in dieser Folge ist mehrmals vorgekommen, war jetzt nie dramatisch, tut uns leid. Wir entschuldigen uns, wir kriegen das hoffentlich demnächst in den Griff. Gut, haben wir noch? Achso, mir fällt gerade ein, die Mindestlohnkommission wird wohl im Laufe dieses Monats, also im Laufe des Junis, darüber beschließen, wie hoch der Mindestlohn dann ab dem Januar zu sein hat. Das Liefern war dann vielleicht nach. Ich werde das mal recherchieren. Also wie gesagt, 9,19 Euro ist die Prognose. Oder das würde der Entwicklung der Tariflöhne entsprechen. Und somit liegt er dann das erste Mal über 9 Euro. Gut. Ja, jetzt aber, ne? Dann würde ich sagen, dann war es das für jetzt. Wir haben zum Abschluss nur noch ein kleines Gedicht. Ich war etwas auf der Suche nach eigentlich eher Musik oder sonst was für O-Tönen mit irgendeinem ökonomischen Bezug und bin da auf ein fast dreiminütiges Gedicht gestoßen. Das Ganze nennt sich Basic Economics von Tommy Bottoms, vorgetragen beim Deaf Poetry Jam. Möglicherweise irgendwann in den 90ern der Videoqualität nachzuurteilen. Gut, ich würde sagen, wir sagen schon mal Tschüss.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank.
Und bis demnächst hoffentlich.
Jo, bis dann.
Now lyrically, my game is nice. I can steal a rhyme without your mind and sell it back to you for half price. I might even do it twice. You see, I spit precise, powerfully potent paragraphs that'll penetrate your pituitary gland and make your mind expand. Make you understand this debate so hot between slinging rock and trading stock. See, this is basic economics. Buy low, sell high. Your price determines what demand meets supply. See, most of us don't want to admit it or even hear it. But see, being a drug dealer is the epitome of the entrepreneurial spirit. See, capitalism breeds capitalists. So if there's demand for a product, best believe somebody gonna supply it. See, they got the right mind, just the wrong grind. Cause see, really, even Eli Lilly sell drugs of all kinds, but don't have to worry about packing nines who's tapping their phone line cause they got politics and public opinion on their side. See, the only way to survive in this society is to have a hustler mentality. See, as long as you're working for your money and your money's not working for you, you'll forever be a slave. Bill Gates did not stack all that cake just sitting around waiting for a promotion to raise it. Now you got the whole game on lock and he ain't worried about prison time. So you can flip a 16th into an ounce and an ounce into a kidney. Seems to be no reason to me you can't exert the same amount of energy in learning to hustle the Dow Jones Industrial. So you need to be fucking with that NASDAQ, leave that crack alone. Or you could just invest in duplex home and rent it to two different tenants and use the rent money to pay off the loan at half the time. Or you can continue to grind and hustle them drugs in the streets. But Pete, ain't about what you got. It's about what you can keep. You see, when that task force sweep, best believe they're taking the cars, the rims, the beats, the cash, the crib, and the platinum Jesus piece. End up getting sentenced to a 10-piece and get released and try to look for peace. But you can't get to a peace because that felony on your record got you marked as a beast. You got to go back to the streets so you can cop you a piece, so you can take you a piece. That's why the streets don't see peace. That's just one of the many vicious cycles the compromise is struggling. I understand we can't all do it like Dr. Heathcliff Huxtable, so don't stop hustling, just change your hustle. See, America is designed for to get rich. There's a million ways for to get paid off in this bitch, and most of them is legit. Just find the market you want to target, produce a service and or a product, and your revenues minus your expenses is going to equal your profit. See, it's just basic economics. As long as you have the haves, you always have the have-nots. So it's up to you to decide whether or not you're happy with what you got. And if not, you got to concoct a plot that's going to raise the stock and be willing to hustle and grind from sunrise to sun drop. Because believe me, ejaculation is the only thing that comes easy. And too many cats have played a lottery, think the stock market is too risky. And now I know I spit this poem with a whole lot of ebonics, but it don't matter who said it or how it's been said. It's still just basic economics.